Die Liga läuft zwar noch nicht, trotzdem ist schon einiges los an der Hafenstraße. Wir wollen heute sprechen über das erste sehr erfolgreiche Testspiel von RWE. Neue Hauptsponsoren, auch da gab es sehr positive Nachrichten die Woche. Und natürlich dreht sich alles rund um die Kaderplanung.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid zu einer neuen Folge. Heute auch mal wieder mit im Studio Christian Wozniak vom Reviersport. Hi, Wozzi.
Hallo zusammen.
Und Martin Herms, RWE-Reporter von der WAZ.
Hallo.
Ja, lass uns direkt reinstarten. Vielleicht sprechen wir zuerst mal über das Testspiel. Das war ja aus Essener Sicht der erste Test und direkt sehr erfolgreich, kann man sagen, oder Martin?
Auf jeden Fall. Das erste Spiel nach dem Drama im Fürth. Konnte man sich endlich mal wieder die Essener Mannschaft anschauen, die neu formierte Essener Mannschaft. Und es war ein gelungener Auftakt. Der VfB Bottrop, ein Landesligist, konnte da einem so ein bisschen leid tun. Die Essener haben da wirklich einen sehr, sehr seriösen Auftritt hingelegt, haben, glaube ich, nicht eine einzige Torschance zugelassen. Also man hat gemerkt, die hatten richtig Bock zu zocken. Die haben vorher eine Woche lang trainieren müssen und als Fußballer hast du dann Bock, dich dann wieder dem Kerngeschäft einfach zu widmen, nämlich einfach nur Fußball spielen. Das hat man dann gesehen. Schon nach 30 Sekunden ging man in Führung und die hatten halt Hunger. Marek Jansen war sehr torhungrig, hat 3 Stück gemacht und wobei man sagen muss, der VfB Bottrop, Christian, du kennst dich ja da aus im Bottroper Raum, in deiner Wahlheimat. Also die werden auf jeden Fall nicht mehr oben mitspielen in der Landesliga. Also das war schon keine starke Mannschaft, muss man sagen. Also ich glaube, da gibt's in der Landesliga noch ein paar andere Truppen, so Rellinghausen, Budberg oder so, also die hätten sich, glaube ich, nicht so abschießen lassen. Aber sei es drum. Nichtsdestotrotz, wir reden hier über RWE, das war schon sehr ordentlich. Auch in der zweiten Halbzeit hat man gute Aktionen auch von den Jugendspielern gesehen. Rami Malayeb, ein 16-Jähriger, der reingekommen ist, echt ein sehr, sehr vielversprechendes Debüt gegeben hat. Fadi Vasic, der die ganze Vorbereitung über bei der Mannschaft bleiben wird, hat direkt ein Tor gemacht, hat sich gezeigt. Also es war schon in Ordnung, für alle mal reinzukommen. Deswegen sind ja solche Testspiele auch da.
Ja, ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht sportlich irgendwie komplett auseinandernehmen und überanalysieren, das erste Testspiel.
Das ist ein Warm-up. Der Total. MSV Duisburg hat jetzt, glaube ich, binnen 24 Stunden 2x21-0 gewonnen gegen Viktoria Buchholz und Preußen Duisburg.
A-Ligisten.
A-Ligisten und ich glaube Preußen sogar B-Ligist. Das ist zum Warmwerden. Das sind
Absolut.
Profis, ne? Und klar. Aber der VfB Bottrop hat ein Ziel verfehlt. Die wollten mal, Gündüz Tubay meinte, diesmal mal nicht zweistellig verlieren und mal ein Tor schießen. Ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal misslungen. Und ja, mal gucken, ob es nächstes Jahr dann wieder zur Neuauflage dieses Testspiels kommt. Ist ja auch nicht so ganz günstig, so ein Testspiel, ne, Martin?
Das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Überleitung, so zum Thema Fans, Stimmung. Es war jetzt der erste Test, Martin, und das erste Spiel, du hast gesagt, nach dem Drama gegen Fürth. Wie hast du nimmst du die Stimmung wahr? Du bist ja auch viel im Austausch mit Fans, triffst viele Fans. Ist da noch irgendwie Katerstimmung und man muss noch verdauen, was da passiert ist? Oder haben die schon voll Bock, sind super motiviert, Attacke, jetzt diesmal klappt?
Bei dem einen oder anderen hing das sicherlich noch in den Kleidern, was da in Fürth passiert ist, aber ist immer so irgendwie im Sommer, du hast dann Bock, man schaut dann natürlich immer, was machen so die Transfers, das spielt dann auch immer eine Rolle, da sind die Fans ganz heiß drauf, aber grundsätzlich ist schon eine Vorfreude spürbar. Ich meine, man kann sich auch drauf freuen, das ist eine geile dritte Liga, natürlich wollte man unbedingt aufsteigen, aber allein, dass Fortuna Düsseldorf runterkommt, man hat so viele tolle Duelle in dieser Spielklasse, Münster ist da, Aachen, Duisburg sowieso, also das wird schon spannend auf jeden Fall und ich meine, die Erwartungshaltung ist klar, Rot-Weiß muss wieder oben mitspielen, wird man sicherlich auch und deswegen kann man sich darauf auch freuen. Das hat man schon so ein bisschen gespürt. Fakt ist natürlich, dass jetzt nicht so viele da waren am Samstag. Ich glaube, darauf wollte Christian auch hinaus. Sicherlich war der ein oder andere abgeschreckt von den hohen Eintrittspreisen. 17 Euro für einen Sitzplatz, 12 Euro für einen Stehplatz. Auf einer Amateursportanlage für ein Testspiel bei einem Landesligisten, man rechnet das mal hoch, wenn man mit einer Familie da ist oder so, plus Verzehr, dann bist du da mal eben ein Hunderter los, ne, für ein Testspiel. Und ich finde, die Fans zahlen im Laufe einer Saison mit 38 Ligaspielen schon genug Geld. Und aber es hat natürlich eben den Grund, dass Rot-Weiß Essen das nicht umsonst macht. An RWE sind jetzt rund 15.000 Euro geflossen. Das ist sowas wie eine Antrittsprämie, die RWE nimmt, wenn man bei so einem Amateurclub zu Gast ist. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das machen andere Profivereine auch. Und ich meine, sportlich macht es ja jetzt auch nicht so viel Sinn für Rot-Weiß Essen, muss man ja auch mal sagen. Aber ja, gut, kann man schon drüber streiten, ob man da vielleicht mal ein bisschen weniger nimmt von so einem Amateurverein, weil das ist auch schwierig, ne? Die sind ja dann, ja, die müssen ja quasi die Preise ein bisschen anheben, um die Kohle überhaupt erstmal wieder reinzukriegen.
War so ein Quervergleich, wie ich hörte. Am Wochenende hat der Rot-Weiß Oberhausen gegen den VfL Bochum gespielt und der VfL hat auch 15.000 Euro genommen. Da waren 2.500 Zuschauer und das ist ein Vergleich zwischen einem Regionalligisten und Zweitligisten. Und wenn Rot-Weiß Essen für einen benachbarten Landesligisten, ja, wir kommen, aber nur wenn ihr 15.000 zahlt, das ist schon happig. Es gibt auch Vereine im Essener Raum, VfB Frohnhausen, ich weiß, letztes Jahr habe ich mich mit Issam Said unterhalten. Ja, die sagen, ja, wir machen das Testspiel, aber mit Bauchschmerzen, weil dass das eine Minusgeschichte wird, wenn Rot-Weiß Essen die Nummer 1 in der Stadt hier bei uns in der Stadt zu Gast ist und wir machen Minus, das ist kein schönes Testspiel im Endeffekt, ne? Also, aber seit 2 Jahren ist das jetzt geändert worden. Unter Markus Ulich war das nicht so. Marc-Nicolai Pfeiffer macht das alles anders, versucht für den Verein viel Geld rauszuholen und auch solche kleinen Beträge, ja, die schaffen ja auch etwas, ne? Finanzierung eines Trainingslagers durch solche 2 Testspieler oder so und ja, ist nun mal so, das ist gang und gäbe in diesem Geschäft.
Ja, wenn wir schon beim Thema Finanzen sind, da gab es ja auch in der vergangenen Woche nach unserer Aufnahme auch noch was Positives zu vermelden, rund ums Thema Sponsoren bei RWE und das auch, kann man sagen, ja, positive Signale auf jeden Fall, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das war, an Bord geholt. Ich würde fast schon von einem Meilenstein sprechen, weil wenn du es schaffst, die RWE AG, einen der größten Konzerne in Deutschland, in Europa, für dich zu gewinnen, als Hauptsponsor, ja, auf der Brust, ich meine, passt ja, ne? Also wie die Faust aufs Auge, allein schon wegen RWE. Das ist schon richtig cool, das auf der Trikotbrust zu sehen. Und ja, so ein Partner, das war auch ein 3-Jahres-Vertrag, den man abgeschlossen hat. Das heißt also, ist eine langfristige Partnerschaft. Ich meine, RWE war vorher schon im Boot als Hauptsponsor der Jugend, aber man hat sich ja irgendwie erhofft, dass sie mal so richtig einsteigen, ne? Und das ist jetzt gelungen. Super Arbeit der RWE-Verantwortlichen. War dann auch nur möglich durch den Hauptsponsor IFM, den bisherigen Hauptsponsor, der da freiwillig Platz gemacht hat. Ich finde, das ist außergewöhnlich, wirklich so einen Schritt zu gehen, zu gleichen Konditionen freiwillig auf den Ärmel zu gehen. Aber ja, das ist sicherlich auch dann Michael Mauhofer zu verdanken, dem IFM-CEO. Mit dem hat man wirklich eine Partnerschaft. Also es ist jemand, der nicht nur da ist, um seine Kohle reinzubuttern, sondern dem liegt wirklich was an RWE. Und das merkst du dann an solchen Aktionen, dass er da freiwillig Platz macht. Also das ist schon toll. Dazu noch ThyssenKrupp gewonnen als neuen Hauptsponsor für die Jugend. Noch ein Großunternehmen. Also Rot-Weiß Essen ist da in dem Bereich schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und das war ein hervorragendes Zeichen für den Verein.
Es ist alles angerichtet, kann man so sagen.
Ja, irgendwie.
Die Kaderplanung jetzt ist natürlich noch längst nicht zu Ende gebracht, aber durch diesen Deal, das ist ja Wahnsinn. Also jahrelang haben sich die Fans das gewünscht, dass man an Unternehmen wie Aldi, Deichmann, RWE AG, ThyssenKrupp geht. Und jetzt hat man eben ThyssenKrupp für die Jugend begeistern können und mit ins Boot holen können. Und ja, und RWE AG ist ja Wahnsinn. Ich glaube, das ist jetzt das beste Trikot, das es je gab, weiß ich nicht. Ist immer Geschmackssache, aber RWE-Emblem hier 3 Buchstaben, also tolle Geschichte und ja, finanziell ist das natürlich, wie Martin sagte, ein Meilenstein und RWE ist mit Hansa Rostock jetzt auch im Etatbereich der Liga Krösus, das muss man auch so sagen und daran werden sie dann gemessen.
Ja, also die Liga oder die Sponsoren, die Finanzen sind schon quasi Zweitliga würdig, dann fehlt noch das Stadion.
Genau.
Stadionausbau, auch da kommt, beziehungsweise könnte jetzt oder ist Bewegung reingekommen.
Da kommt Bewegung rein, da ist Bewegung reingekommen. Alle hoffen natürlich auf den Spatenstich, den obligatorisch, dass es endlich losgeht. Aber Fakt ist erstmal, dass man die Grundlagen geschaffen hat. Man konnte sich jetzt endlich einigen mit der GVE, mit dem Stadionbetreiber auf die Höhe der Pachtzahlung für den Aufstiegsfall für die 2. Bundesliga, das war ja noch offen, für die 3. Liga hatte man sich schon geeinigt, 2. Liga hatte man offen gelassen und auch da wurde jetzt Einigung erzielt, da wird man sicherlich im Laufe der Woche was Offizielles verkünden, denke ich, das ist so das, was wir gehört haben. Was wir gehört haben, ist, dass es ein sehr, sehr guter Deal für Rot-Weiß Essen ist. Also wir sprachen ja vorher von 2,4 Millionen. Das war die Summe, die damals unter Federführung von Markus Uhlich mit der GVE ausgehandelt wurde. Was ich gehört habe, konnte man den Betrag nochmal deutlich drücken. Das ist ein bisschen leistungsorientierter jetzt festgelegt worden. Also sprich, orientiert sich so ein bisschen an den Zuschauerzahlen. Und ja, also nach wie vor kann man sagen, das ist eine richtig gute Geschichte für RWE, ein hervorragender Deal. Und ja, alles, das sind alles die wichtigen Bausteine für eine erfolgreiche Zukunft. Stadionausbau sind wir uns ja einig, der muss kommen. 19.000, das reicht einfach nicht für so einen Verein wie RWE. Das haben wir, glaube ich, spätestens während der Relegation gemerkt. Und ja, Sponsorendeals, man ist im Verein insgesamt gut aufgestellt. Der Vorstand leistet gute Arbeit. Klar, über die eine oder andere Geschichte haben wir hier drüber gesprochen, sowas wie Testspiele und so, das kann man vielleicht mal hinterfragen. Aber Fakt ist, da ist alles professioneller geworden und das Gesamtbild ist einfach hervorragend. Plus auch noch Aufsichtsrat. André Stracke hat da sicherlich auch seine Kontakte spielen lassen als langjähriger CEO zur RWE AG. Das ist alles deutlich professioneller und besser geworden und da kann man als RWE-Fan schon sehr optimistisch in die Zukunft schauen.
Ja. Definitiv, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Marc-Nicolai Pfeiffer und Alexander Rang sind einfach absolute Geschäftsmänner. Ist so. Für den einen vielleicht unsympathisch, für den anderen sympathisch, aber im Endeffekt zählt das Zahlenwerk und das stimmt. Was die beiden jetzt in den 2 Jahren an Land gezogen haben, an Sponsoren, Deals und so, das kann man nur seinen Hut vorziehen, das ist einfach sehr respektabel.
Also die Rahmenbedingungen sind geschaffen, dann lass uns noch mal ein bisschen sportlich werden, denn damit das ja auch alles wirklich eine erfolgreiche Saison wird, braucht es auch einen guten Kader. Und der ist noch nicht, steht noch nicht final, da kommt auf jeden Fall noch Bewegung rein. Martin, wie so dein Eindruck jetzt auch von den Neuzugängen schon gewesen beim Test? Ja, U23-Regel haben wir oft drüber gesprochen. Das ist irgendwie gar kein Thema mehr.
Da muss man sich jetzt keine Sorgen mehr machen.
Magnet für also Talente.
Das war letztes Jahr, zu dieser Zeit war das echt ein Problem. Und auch im Laufe der Hinrunde hatte man da immer wieder ein paar Problemchen, wenn da mal 1, 2 ausgefallen sind. Ich erinnere mich noch an das ein oder andere Spiel, da musste man sogar dann die Torhüter switchen. Also sprich, Malte Brünning musste da mal in den Kader rein und Felix Wieland dafür raus, damit man wirklich auf 4 U23-Spieler kommt. Damit hat man jetzt kein Problem, man hat insgesamt schon 11 U23-Spieler und wirklich sehr, sehr gute U23-Spieler. Also es ist jetzt nicht nur Kaderauffüller, die da geholt wurden. Der jüngste Transfer, Noah Pesch, 21 Jahre. Man hat ihn fest verpflichtet von Borussia Mönchengladbach, hat für ihn auch eine Ablösesumme bezahlt, um ihn da aus dem Vertrag rauszukaufen. Ist ein wirklich sehr, sehr talentierter Junge, ein kroatischer U-Nationalspieler. Da spielen jetzt auch keine untalentierten Leute. Und hat bei der Borussia gerade in der Regionalliga in einer Saison, ich glaube die vorletzte Saison war es, hat er glaube ich 20 Tore oder so geschossen. Das ist schon richtig gut. Er hat jetzt 19 Einsätze beim 1. FC Magdeburg in der 2. Liga gehabt. Also hat schon angedeutet, dass er auf jeden Fall ein Mann für größere Aufgaben ist. Vielseitig einsetzbar. Also er fühlt sich wohl am wohlsten auf der Zehnerposition, kann aber auch ganz vorne drin, kann aber spielen, kann auf dem Flügel eventuell zum Einsatz kommen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Transfer, den man da getätigt hat. Zuvor hatte man ja schon ein paar junge Leute geholt mit Ayman Dadari, 21, hat schon Bundesliga Luft geschnuppert, bei Toni Menzel von Dynamo Dresden. Also das ist schon vielversprechend, aber natürlich noch nicht das Ende. Da muss schon noch ein bisschen was passieren. Man ist da noch auf der Suche nach 2, 3 gestandenen, erfahreneren Kräften, mit denen man sich verstärken möchte. Was ich gehört habe, für die 10er-Position will man auch nochmal in ein höheres Regal greifen. Also bei Noah Pesch will man es nicht belassen. Und ja, da ist man aktuell auf der Suche und da wird sicherlich noch was passieren.
Wo seht ihr den größten Bedarf noch? Weil es ist natürlich jetzt immer die Gefahr, also viele junge Spieler ist schön und auch, glaube ich, irgendwie als Verein hat man das gerne, wenn viele junge Spieler da sind. Aber das Gleichgewicht muss ja irgendwie auch. Also so ein Klaus Jasula steht nicht mehr auf dem Platz.
Genau. Ist auch so ein bisschen der Trend in der 3. Liga mit diesen Leihgeschäften oder jetzt bei Noah Pesch, der wurde jetzt fest verpflichtet, aber Ayman Dadari jetzt nicht. Der wurde ausgeliehen, ob Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken und die Liste kann man fortführen. Viele leihen in der Bundesliga aus, das ist nun mal so. Weil die Bundesligisten natürlich die Vereine, nur Hoffenheim und Stuttgart sind die einzigen, die in der 3. Liga als Zweitvertretung spielen. Und die Bundesligisten natürlich auch daran interessiert sind, ihre Talente in der dritten Liga spielen zu lassen. Du sagtest, wo ist der größte Bedarf? Ja, meines Erachtens nach so ein Kreativkopf, wie Martin sagt. Noah Pesch, alles schön und gut. Guter Transfer, definitiv. 21 Jahre jung und viel Potenzial, der Junge. Aber ja, so ein Chef, Klaus Jasula, ist jetzt ein Sechser, aber mir fehlt so ein Yami Suta, Aslan, so ein Typ, ne? der wirklich bestimmt, in welche Richtung es geht, der Motor der Mannschaft ist. Und Martin, wie er gerade sagte, ja, da ist RWE tätig. Vielleicht passiert was in den nächsten Tagen. Am Montag geht es ja ins Trainingslager oder Sonntag?
Sonntag
nach Bad Griesbach, nach Niederbayern. Im Bestfall, im Optimalfall ist derjenige dann auch da und auch der IV. Das sind so die Positionen. Ein richtig guter Innenverteidiger nach den Abgängen von Schulz und Kraulich und ein Kreativkopf nach den Abgängen im Winter Aslan und im Sommer Misuta, dass man da wirklich so einen Mann hat.
Flügelspieler wird auch noch gesucht, natürlich noch jemand, einen schnellen Mann für die Außenbahn und dann noch einen Stürmer, wobei man sich da möglicherweise noch ein bisschen Zeit lassen möchte.
Ist ja auch noch Zeit.
Ist noch Zeit, genau. Was ich gehört habe, will man sich so mindestens zwei Plätze noch frei halten. Ja. Für die ganz heiße Transferphase Anfang, Mitte, Ende August. Bis dahin hat man ja noch Zeit. Bis dahin gehen vielleicht noch ein paar Türen auf. Und natürlich Mittelstürmer. Man möchte noch jemanden holen. Vielleicht noch so ein bisschen so ein anderes Profil. Man hatte ja, haben wir schon immer darüber berichtet, bei Felix Lohkämper mal zumindest mal angefragt, sich erkundigt, wie da die Verfügbarkeit aussieht. Jetzt geht er aber nach Sandhausen. Aber so ein Profil, schnell, ja, ne, dynamisch, torgefährlich. Sowas möchte man noch verpflichten, aber da hat man noch ein bisschen Zeit. Marek Jansen ist da, Jakub Schuba-Potocznik, der auch sehr beweglich aussah, einen ganz guten Eindruck hinterlassen im Testspiel in der zweiten Halbzeit. Da ist man bisher erstmal ganz gut aufgestellt, so könnte man schon noch in die Saison gehen, aber da sucht man auf jeden Fall noch eine Ergänzung.
Und ich würde als Sportchef auch, also immer warten, zwei Kaderplätze, weil die Jungs verzocken sich auch. Den du heute haben willst, der kommt nicht, weil der sagt, ich warte, bis ein Zweitligist anklopft, aber der wartet und kommt nichts und dann in 3-4 Wochen auf einmal meldet sich der Berater, hör mal, wir haben doch Interesse. Und da muss man geduldig sein, um so einen wirklich einen richtig guten zu bekommen, den man heute nicht bekommt. Und ich glaube, Transferfenster ist 31. August, 1. September.
August auf jeden Fall.
Ist ja immer so und da passieren ja auch nochmal die wildesten Dinge so an den letzten 2-3 Tagen und da muss man langen Atem haben.
Ja. Ihr habt die Innenverteidigerposition angesprochen, wo auch noch gesucht wird. Da gab es zwei Abgänge. Wozzi, du hast es gesagt. Wie plant man denn sonst da so? Also wir haben schon über Luca Bazzolia gesprochen, der, so wie es aussieht, Uwe Koschinat hat sich ja jetzt auch noch mal dazu geäußert, ja, auf jeden Fall noch mal die zweite Chance bekommt und dann eben klar auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden soll. Ne?
Ganz genau. Also Innenverteidigung ist ja soweit klar. Als Nummer 1 geht wahrscheinlich Ben Hünning in die Saison, aber da gibt es momentan so ein paar Sorgenfalten. Genau, denn er hat Knieprobleme, anhaltende Knieprobleme. Die traten nochmal zum Trainingsauftakt auf. Da hatte ich mich gewundert. Er stand da auf dem Platz nach seinem Urlaub, hat sich dann aber abgemeldet und die Ursache war wohl ein Tritt von Noel Futkoy aus dem Hinspiel. Also die haben sich ja da einige krasse Duelle geliefert und das war wohl so diese erste harte Szene. Da hat er einen Tritt vors Knie bekommen und das ist wohl irgendwie nicht richtig verheilt in seinem Urlaub. Er konnte da mit dem Rückspiel auflaufen und hatte dann jetzt zum Auftakt Probleme, hat deshalb auch einen Spezialisten in Süddeutschland aufgesucht. Also es ist wohl keine Lappalie, da muss man echt hoffen, dass das in den nächsten Wochen wieder funktioniert bei ihm. Er wird jetzt erstmal nur individuell trainieren, muss man schauen, aber so nach seinen Auftritten in der Rückrunde, in der Schlussphase der Saison,
ist ja
ganz klar, der ist gesetzt, der Junge, der hat bewiesen, was er kann, auf den baut man. Und dann hat man natürlich noch José Enrique Rios Alonso, der ein paar Wackler hatte in der letzten Saison, aber trotzdem ja unter Uwe Koschnert immer gespielt hat. Ja, und dann kommen wir zum Thema Bazzoli. Luca Bazzoli ist fest eingeplant als Innenverteidiger. Ich habe Uwe Koschnert nach dem Testspiel auch gefragt, wie er ihn sieht. Und er sagte, nee, also ist nicht nur ein Platzhalter. Ja. Er plant den fest ein als Innenverteidiger. Da hat er wohl auch eine gute Rückrunde gespielt in Ulm. Das, was ich so gesehen habe, war echt positiv von ihm. Also an ihm lag sicher nicht, dass die Ulmer Spatzen abgestiegen sind. Also als IV hat er es ganz ordentlich gemacht, ist er sehr zweikampfstark, hat natürlich jetzt nicht dieses Tempoprofil, was noch gesucht wird. Aber so geht man in die Saison. Plus noch James Ngangnong, das U19-Juwel, der noch eine Saison in der A-Jugend spielen darf. Aber muss man schauen. Der sah wieder richtig gut aus beim Testspiel in Bottrop. Vielleicht schafft er es auch mal irgendwie zu seinem ersten Einsatz zu kommen. Von dem erhofft man sicher noch einiges.
Und Bazzoli, sehr interessant. Er wurde ja vor einem Jahr als Sechser geholt von Preußen Münster. Ne? Und klar, man sagte mal, Defensivspezialist kann das und das spielen. Aber ursprünglich wurde er als Sechser geholt und jetzt ja quasi Neuzugang als IV. Da haben wir ja quasi schon einen.
Also es gibt schlechtere Lösungen, ne? Also wir reden ja jetzt nicht davon, dass er die Nummer 1 wird, aber so als Backup, der war Stammspieler
aber in
der
zweiten Liga. Bei Preußen Münster, zweite Liga, also das ist ja kein Blinder, also der kann schon Fußball spielen. Und wie Martin gerade richtig sagte, beim SSV Ulm haben die jetzt auch gesagt, die sind zwar abgestiegen, aber trotzdem war er eine Verstärkung. Und
man muss ihn jetzt auch neu bewerten in Essen. Also
genau. Also ich hoffe, dass er eine faire Chance bekommt vom Trainer. Wird er auch, denke ich, hat er auf jeden Fall gesagt. Er kann sich jetzt zeigen in der Vorbereitung. Und wenn er überzeugt, warum nicht?
Ja. Wir haben drüber gesprochen, am Wochenende geht's ins Trainingslager. Was dann natürlich auch irgendwann zu klären sein wird, ist die Kapitänsfrage. Wobei die, ja, so habe ich es gelesen, Martin, bei dir.
Ja.
Möglicherweise auch schon geklärt ist. Es sieht zumindest danach aus. Er ist jetzt auch schon gegen Bottrop als Kapitän auf dem Platz gestanden. Yannick Hofmann.
Genau.
Wie bewertet ihr diese Entscheidung, auch wenn es jetzt noch nicht final entschieden ist, aber was man so liest, er wurde ja gefragt, er scheint für diese Aufgabe zu brennen.
Genau, also der Stand ist, in der letzten Woche hat Trainer Uwe Koschinat Yannick Hofmann gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, das Kapitänsamt bei Rot-Weiß Essen zu übernehmen. Und was ich so gehört habe aus dem Umfeld des Spielers, war der hellauf begeistert. Also der hat da total Bock auf diese Aufgabe, für den ist das eine große Ehre. Sicherlich ein bisschen überraschend, den hätte ich jetzt erstmal so nicht als Kapitänstypen identifiziert. Da schaust du dich ja vielleicht doch irgendwie nach erfahrenen Kräften um, aber so viele gibt's ja davon nicht im Kader von Rot-Weiß Essen. Und Uwe Koschnert hat es im Gespräch mit uns erläutert, warum aktuell einiges für Hofmann spricht. A, ist er natürlich ein Leistungsträger. Also du brauchst dann nicht mehr diese Diskussion in der letzten Saison mit Michael Schulz. Ne? Dann kommt dann immer dieses, er spielt, weil er mein Kapitän ist. Also das gibt's ja bei Hofmann nicht. Wenn er fit ist, dann spielt er. Ja. Das ist einer der Besten. Natürlich hat Uwe Koschnert auch mitbekommen, wie beliebt der bei den Fans ist. Ne? Also wir haben ja selbst die Zahlen bei unserem Reel gesehen. Wir haben ja mal einen Auszug von einem Interview mit ihm gepostet. Das hat fast 100.000 Aufrufe gemacht und Likes ohne Ende. Also er hat ja da beschrieben, warum er bei Rot-Weiß geblieben ist, mein Zuhause geworden. Er hat natürlich auch direkt so...
Ja, ne? Das hören und die Fans natürlich
Das hören die gerne. Da hat er sofort den Nerv getroffen, der Fans. Und das ist eben auch so ein Punkt und natürlich ist er so ein bisschen, ist ein Typ, ne? Er ist extrovertiert, das würde vielleicht so gegen Jakob Golz sprechen, der natürlich auch noch Torwart ist, das kommt noch dazu und jetzt nicht so der Lautsprecher. Hofmann ist ein Typ, also mir gefällt die Lösung.
Würdest du so unterschreiben?
Ja, auf den ersten Blick sehr überraschend, wie Martin sagte, bin ich auch der Meinung, auf den zweiten Blick nicht überraschend, allein schon aufgrund seiner Verpflichtung und seines Interviews, er hat wirklich, der ist Publikumsliebling. Das ist jetzt, wenn mich jemand fragt, wer ist bei Rot-Weiß Essen Publikumsliebling, dann fallen mir zwei Namen ein, Marek Jansen und Yannick Hofmann, das sind die beiden. Und Marek Jansen ist eben ein umstrittener Stürmer, nicht gesetzt und Torwart, Martin hat es ja top zusammengefasst. Torwart steht nicht jeder Trainer drauf. Natürlich ist Jakob Golz da, liegt nahe die Lösung, weil er ein Urgestein ist, zusammen eigentlich mit Lukas Brumme, glaube ich, und Rios Alonso. Das wären die drei nochmal, ne? Rios Alonso, ruhiger Vertreter, Lukas Brumme, ruhiger Vertreter, Golz Torwart, ruhiger Vertreter. Ja, und Hofmann ist ein Typ, da wiederhole ich mich ja, was Martin gesagt hat. Und auf den zweiten Blick dann nicht mehr überraschend, auf den ersten ja, auf den zweiten nicht.
Ja. Das braucht ja auch neue Führungskräfte, ne? Und vielleicht bildet sich dann einfach sowas, ne, durch so ein Amt und dann übernimmst du ja automatisch mehr Verantwortung und warum nicht?
Ne? Aber ganz ehrlich, also meine persönliche Meinung ist immer so, dieses Kapitänsamt wird auch überbewertet. Im Endeffekt, er ist der verlängerte Arm des Trainers, aber der Trainer, der hat sowieso seine 6-7 Spieler, mit denen der sich immer unterhält, ob das Mannschaftsrat ist, ob das erfahrene Kräfte sind und am Ende, wer die Binde trägt, ja, ist auch meines Erachtens ein bisschen fast egal.
Ich glaube, in dem Fall ist es ganz gut, weil du Hofmann sogar noch so einen zusätzlichen Push geben könntest.
Das ist
also,
ich so glaub, persönlich.
Der gibt nochmal 10% mehr Gas, weil er eben diese Binde tragen darf.
Persönliche Komponente für den
Spieler. Für den ist das eine Ehre.
Ja.
So. Der Koschner wird ja dann auch die Reaktion vernommen haben von Hofmann. Ja,
also wahrscheinlich.
Wenn die Augen geleuchtet haben, dann sagt er, boah, alles richtig gemacht. Ja, ne? Ja. Also so einen wichtigen Mann dann nochmal mit so einem Amt auf jeden Fall zu vertrauen, das ist ja eine gute Geschichte an sich.
Ja, wobei man hätte sich auch irgendwie so Ben Hüning hätte man sich auch vorstellen können, oder? Ja,
Boah, 21, also.
Ja, ja. Er hat jetzt auch so in dieser finalen Phase der Saison geliefert, aber ist jetzt seit dem Winter da. Ist jetzt so ein bisschen, das wäre so ein bisschen.
Ja.
Einerseits sage ich, ist egal, wer die Binde trägt, fast, aber das wäre ein bisschen übertrieben.
Ja. Wir schauen mal, wie Hofmann seinen Job macht. Noch ist es ja auch nicht.
Ja, genau. Es wird dann final im Trainingslager entschieden. Das war im letzten Jahr dann auch so. Am letzten Abend werden dann die Entscheidungen verkündet.
Und Uwe Koschner bestimmt, Martin? Weil manchmal ist das ja so, dass der Trainer 2-3 zur Auswahl stellt und die Mannschaft wählt. Weißt du das?
Boah, ich weiß dann nicht mehr genau, wie das im letzten Jahr war. Aber ich glaube schon, dass die engere Auswahl von Uwe Koschner kommt. Ob da jetzt am Ende abgestimmt wird, weiß ich gar nicht. Kann ich nochmal nachfragen, nehme ich mit. Aber Fakt ist, am letzten Abend des Trainingslagers wird dann final entschieden und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da nochmal irgendwie eine Rolle rückwärts geben wird. Der Junge freut sich ja jetzt drauf und dann wird man ihm jetzt nicht noch einen anderen vor die Nase setzen. Also Yannick Hofmann wird als Kapitän in die neue Saison gehen.
Ja, alles klar. Dann geht's jetzt weiter mit erstmal Samstag dem nächsten Testspiel, auch gar nicht uninteressant, am Uhlenkrug.
Gegen auf Essener Boden.
Genau.
Ja. Ein bisschen schwere Aufgabe natürlich so. Das wird jetzt Schritt für Schritt ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt wartet ein ambitionierter Oberligist. Ja, schon ein traditionelles Testspiel auf jeden Fall beim ETB. Da wird man etwas mehr gefordert, denke ich, als in Bottrop. Dann fährt man ins Trainingslager am Sonntag. Dann wartet da ein Testspiel in Österreich, in Ried. Dann kommt man zurück. Dann Saisoneröffnung. Dann kommt Borussia Mönchengladbach. Also es geht Schritt für Schritt jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und mal schauen, was jetzt passiert auf dem Transfermarkt, wie schon angedeutet. Also 1-2 werden auf jeden Fall noch verpflichtet vor dem Trainingslager. Das muss auch der Anspruch sein.
Ihr bleibt da ohnehin am Ball. Ja, es geht dann am Wochenende Richtung Trainingslager. Auch da haben wir natürlich einen Reporter vor Ort. Wir werden dementsprechend voraussichtlich die nächste Folge nicht am Montag, wie ihr es gewohnt seid, veröffentlichen, sondern ja, lassen da erstmal so die ersten Eindrücke wirken aus dem Trainingslager und dann im Laufe der Woche die neue Folge mit den Eindrücken von da veröffentlichen sein. Wir hoffen, dass ihr dann wieder am Start seid. Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Ja.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.